Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Game Changer Podcasts. Heute wird es mal politisch und wissenschaftlich. Politisch und wissenschaftlich bedeutet, dass wir uns mal unter den ganz offiziellen Gesichtspunkten mal die Entwicklung des deutschen Arbeitsmarktes und Wirtschaftsraumes anschauen, mit einer Prognose, die wir uns trauen abzugeben. Und mein heutiger Gast hat das nicht nur in der Wiege, sondern der hat es auch im Blut und macht es beruflich, also nämlich Chief Economist. Das ist halt, das sind die Leute in einem Unternehmen, die quasi volkswirtschaftlich die Zukunft versuchen vorauszusagen, anhand von Daten und Entwicklungen und eine Prognose abgeben. Und in den meisten Fällen hört ein Unternehmen auch darauf und sagt, okay, dann richten wir uns darauf ein. Es gibt zwei, drei Dinge, wo wir heute mit meinem Gast wahrscheinlich nicht ganz einer Meinung sind. Im Gegensatz zu mir kann er aber auch erklären, wie er auf seine Daten kommt. Ich kann dann vielleicht von der anderen Seite einfach mal sagen, was ich so am Markt höre. Und dann werden wir uns auch mal eine Prognose zutrauen für 2026 und 2027, weil mehr sollte man sich, glaube ich, in den jetzigen Zeiten auch nicht zutrauen. Also jeder, der sagt, bis 2035 werden wir das und das schaffen, ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren gelernt, das funktioniert nicht. Und warum mein heutiger Gast das macht, was er macht und wie er überhaupt dazu gekommen ist, das wird er uns gleich erzählen. Und heute bei mir Julius Probst, Economist bei StepStone. Herzlich willkommen, mein Lieber.
Herzlichen Dank.
Julius, wir haben uns vor ein paar Wochen kennengelernt beim Business Breakfast in Düsseldorf. Du wohnst nicht in Deutschland, du wohnst in England, bist ein sogenannter Economist. Das heißt, du schaust dir in meinen einfachen Worten die gesellschaftliche Entwicklung des Arbeitsmarktes, des Wirtschaftsraumes an und kannst anhand von Daten Geschichten erzählen, ein Storytelling machen für Prognosen, warum wir gewisse Sachen so entwickeln. Und im Anschluss an deine Präsentation hatten wir uns unterhalten und ich hatte für mich festgestellt, ey, so düster sieht er das gar nicht, was ja ganz gut ist, aber du hast es natürlich mit Daten quasi begründet und dann hatten wir ein paar Themen noch, wo wir uns unterhalten haben. Von daher freut mich, dass du überhaupt die Zeit und die Lust hattest, heute dabei zu sein. Aber ich würde gerne mal ein bisschen dich kennenlernen. Stell dich mal ganz kurz vor und dann gehen wir vielleicht auf deinen Werdegang, weil der eigentlich nicht der Werdegang ist, den man so vermutet.
Ja, super. Ja, vielen Dank, dass wir heute sprechen. Genau, also ich heiße Julius, ich bin Senior Economist für AppCast. AppCast gehört zur StepStone-Gruppe. StepStone ist in Deutschland wahrscheinlich den meisten ein Begriff. Wir sind eins der größten Jobportale weltweit. Ich selber bin nicht in Deutschland. Ich arbeite für StepStone in Großbritannien schon seit mehreren Jahren und wohne ehrlich gesagt seit sehr, sehr vielen Jahren, eigentlich fast ununterbrochen seit meinem 13. Lebensjahr nicht mehr in Deutschland. Also meine Familie, wir sind ein, zweimal umgezogen. Ich habe dann in Maastricht studiert, mein Bachelor in Englisch. Das war ein Bachelor in VWL. Und
Der
dann habe
Klassiker.
ich, ja, genau, der Klassiker. Und dann habe ich mich entschlossen, weiter zu studieren und bin nach Schweden gezogen und habe dort an der Lund University, das ist in Südschweden, habe ich dann meinen Master gemacht, auch in VWL. Und dann habe ich mich noch entschieden, dort einen Doktor auch zu machen in Wirtschaftsgeschichte, wobei das einigermaßen quantitativ war. Also ich bin eigentlich eher Makroökonom vom Hintergrund als Wirtschaftshistoriker. Also ich habe mit makroökonomischen Daten gearbeitet, die so die letzten 100, 150 Jahre sozusagen zurückgehen.
VWL habe ich, wie viele andere auch, das erste Mal so richtig im Studium natürlich und auf dem, ja, beziehungsweise im letzten Jahr vor dem Abi kennengelernt, in der Schule und dann im Studium. Fand es immer schon sehr interessant, habe aber immer das Pech gehabt, wie viele andere auch, alter Professor, der aus noch viel älteren Büchern lehrt und sich weigert, Modelle anzupassen und sich auch gar nicht vorstellen kann. Ich meine, ich hatte mein Studium im Jahr 2000. Dotcom-Blase, das Internet war jetzt noch nicht so das, was es heute ist. Algorithmen haben noch nicht das Leben bestimmt, oder zumindest haben wir es nicht gemerkt. Und ganz viele Leute haben noch daran geglaubt, dass die Welt so funktioniert, wie sie funktioniert. Wir haben, glaube ich, in den letzten 20 Jahren die schnellste Veränderung gesehen als in den 100 Jahren davor, glaube ich. Und ich glaube, diese Geschwindigkeit wird auch noch zunehmen, was ja nicht so schlimm ist. Wir müssen uns nur lernen, daran anzupassen. Was ist für dich das Ausschlaggebende in der VWL?
Naja, also das fand ich schon von Anfang an, dass wir im Grunde genommen ja eigentlich sehr, sehr spannende Fragen behandeln. Ja, also warum gibt es überhaupt Rezessionen alle 6, 7 oder 8 Jahre im Durchschnitt? Ja, warum gibt es eine Wirtschaftskrise? Warum gibt es Finanzkrisen? Und vor allem, was kann man dagegen tun? Was kann man dagegen tun, wenn es sich an wenn 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 man sieht, dass die wirtschaftliche Lage sich kippt, Arbeitslosigkeit ansteigt, kann der Staat sozusagen etwas tun, höhere Ausgaben, können die Zentralbanken dagegen steuern, aber auch andere Fragen, warum wächst die Wirtschaft eigentlich Jahr für Jahr? Warum hat es irgendwie 1500 Jahre zwischen dem Römischen Reich und der industriellen Revolution fast 1700 Jahre eigentlich fast gar kein Wachstum gegeben. Dann kam die industrielle Revolution und seitdem wachsen wir 1 bis 2% im Jahr im Durchschnitt. Das sind übrigens auch Fragen, die Nobelpreisträger in VWL dieses Jahr sozusagen, die dafür ihren Preis bekommen haben, weil sie zu diesen Themen geforscht haben.
Das ist interessant, weil eine meiner Lieblingsfragen lautet immer, ich meine, ich will daraus kein religiöses Thema machen, aber die katholische Kirche bedeutete 500 Jahre Stillstand in Europa. Und dann irgendwann war Europa, dieses Jahr nicht mehr, aber irgendwann war Europa einer der wichtigsten Standorte der Welt, wo wir dann gesehen haben, okay, man kann sich ja von diesen Sachen lösen, man kann sich ja schon weiterentwickeln als Bevölkerung, als Gesellschaft und kann Fortschritt und Technologie für sich entdecken. Aber warum gab es diesen Stillstand überhaupt? Was hat sich denn geändert in der Denkweise? Weil kulturell haben wir ja alle unsere Wurzeln und auch wenn die sich verschieben, fand ich immer sehr interessant. Aber das, was du gerade sagtest, warum gibt es denn in regelmäßiger Schönheit Krisen und Rezessionen? Und wenn wir das doch wissen, warum können wir sie nicht verhindern?
Ja, naja. Also im Grunde genommen, also wenn man sich die Rezession, sagen wir jetzt mal, vor Corona anschaut, irgendwie so Eurozonenkrise, Finanzkrise in den USA, im Grunde genommen sind die meisten Rezessionen in Industrieländern, werden die ja sozusagen ausgelöst oder dadurch, dass Leute, Konsumenten, Unternehmen nicht mehr genügend Geld ausgeben. Ja, also wenn ich jetzt sage, hab ein Einkommen, ich konsumiere, ich gehe regelmäßig essen, ich kaufe mir regelmäßig Klamotten, was auch immer, Freizeit, mache regelmäßig Ferien, gehe regelmäßig ins Restaurant. Wenn ich jetzt aber auf einmal sehr viel pessimistischer werde und auf plötzlich spare, dann kann ich das alleine machen, dann hat das jetzt nicht einen großen Einfluss auf die Wirtschaft. Aber wenn jetzt jeder gleichzeitig anfängt zu sparen, dann gibt es dieses Paradox, dass es uns allen plötzlich schlechter geht. Warum? Weil wenn jeder jetzt plötzlich Geld auf die Seite legt, dann kriegen die Restaurants, dann verlieren die meisten Unternehmen natürlich ihr Einkommen. Leute gehen nicht mehr aus, gehen nicht mehr essen. Dann müssen die ersten Unternehmen vielleicht mehrere Leute entlassen. Weil sie nicht mehr genügend Einkommen haben, dann die Leute, die ihren Job verlieren, die geben dann wieder weniger aus. Also im Grunde genommen sind die meisten Rezessionen irgendwie ausgelöst durch fallenden Konsum von Unternehmen und von Leuten, fallende Investitionen. Und natürlich kann die Krise ausgelöst werden, vielleicht durch sowas auch wie eine Finanzkrise oder andere Faktoren. Aber der zweite Effekt ist dann sozusagen, dass es einen starken fallenden Konsum gibt, starke fallende Investitionen. Und der Konsum in Ländern wie Deutschland oder den USA, das macht halt 60, 70% des Bruttosozialprodukts aus. Ja, also wenn jeder jetzt plötzlich anfängt zu sparen, dann kriegen wir ein Problem sozusagen. Ne?
Heißt ja im Umkehrschluss, Unternehmen und Politiker müssen dafür sorgen, dass die Laune gut ist und niemand mehr pessimistisch denkt.
Na ja, im Grunde genommen schon, dass das stimmt. Und natürlich gibt es auch noch andere Faktoren. Also wenn wir uns Deutschland jetzt anschauen, sind wir natürlich in der Situation, wo wir fast ein bisschen mehr als 2 Jahre Rezession auch hatten. Jetzt wachsen wir wieder leicht positiv, aber wirklich nur marginal, ne? Also die Wirtschaftsprognose für dieses Jahr ist vielleicht so 0,2, 0,3% Wachstum.
Böse Zungen sagen ja, die Zahl ist künstlich nach oben geschraubt, damit wir nicht einen Hattrick in der Rezession haben.
Ja, nee, so weit würde ich nicht gehen. Aber genau, also natürlich haben wir im Moment natürlich auch Faktoren, die leicht anders sind als die ich eben beschrieben habe. Also der fallende Konsum ist natürlich auf jeden Fall ein Faktor in Deutschland. Aber wir haben natürlich in den letzten 2 Jahren auch mit Faktoren gehadert, die aus anderen Gründen auch eine Wirtschaftskrise auslösen können. Gerade für ein Land wie Deutschland. Also Deutschland, nachdem wir aus der Corona-Rezession rausgekommen sind und dann der Ukraine-Krieg leider angefangen hat, haben sich natürlich die Energiepreise im Grunde genommen verdoppelt, verdreifacht oder noch mehr. Das ist natürlich für die Industrie, für die deutsche Industrie sehr, sehr schlecht. Ne? Also das ist im Grunde genommen so ähnlich wie die Ölkrisen in den 70er Jahren, die auch Rezessionen und hohe Inflation ausgelöst haben damals vor vielen Jahrzehnten. Also das ist jetzt mal ein Beispiel, wo eine Rezession im Grunde genommen auch durch sozusagen ein Angebotsschock ausgelöst wurde, ne? Supply Shock im Englischen, also höhere, sehr viel höhere Energiepreise.
Was ja auch immer damit zu tun hat, dass zuerst die Preise ansteigen und dann die Löhne nachziehen, aber nie in derselben Höhe.
Genau.
Das erleben wir jetzt auch. Also ich habe, glaube ich, letzte Woche noch was dazu geschrieben, dass die Reallöhne tatsächlich über 2% angestiegen dieses Jahr, angestiegen sind dieses Jahr. Aber wir merken es nicht, weil die Preise auch auf einem etwas höheren Niveau geblieben sind. Also wir sind jetzt erst auf dem Kaufkraftniveau von 2019 angekommen. Aber die Preise haben sich ja trotzdem weiterentwickelt. Also, ne, wenn ich jetzt einfach mal jeder, der einkaufen geht, ich weiß es ganz genau, weil ich sehr viel Haferflocken fürs Büro kaufe, für unsere Eiweißshakes, hat immer 99 Cent gekostet. Kostet jetzt 1,69. So, aber wenn die Kaufkraft jetzt bei 2019 ist und die Preise 2025 angekommen sind, dann ist es ja eigentlich immer so, dass die Menschen immer hinterherlaufen. Und das ist auch der Grund, warum immer diese Schere entsteht, dass die Leute immer, also dass diese Mittelschicht oder die angenehmere Schicht, die eigentlich immer so über die Runden kam, sich dann vorstellt, so, ey, das wird immer schwieriger hier. Und dieser Anteil der Bevölkerung nimmt dann natürlich rapide ab und geht dann in den Teil über, der schon Probleme hat finanziell.
Auf jeden Fall, also das merken wir in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Staaten sehr. Also wir hatten ja 2021, 22 in der Eurozone fast 9 oder 10% Inflation in den ein paar Jahren
Kennen wir
und
ja
in
hier in
den,
Europa nicht.
das kannten wir seit Jahrzehnten nicht, ne? Also
In
das
anderen
war
Ländern
wirklich
Usus, in
einzigmalig.
Argentinien ein Traum, ja,
Genau,
aber bei uns sehr
genau.
unbekannt.
Deswegen, also die europäischen Zentralbanken, gerade die EZB, haben ja jahrelang, jahrzehntelang dafür gesorgt, dass die Inflation 2% beim 2% im Ziel liegt. Sehr, sehr gut. Aber dieser riesige Schock, der durch Corona und die Ukraine-Krise ausgelöst wurde, war wirklich einzigartig. Ja, und natürlich in diesen 1, 2 Jahren sind die Löhne nicht so stark angezogen wie die Inflation. Und wenn man sich das jetzt anschaut für Deutschland, dann hatten wir wahrscheinlich in den letzten, seit 2020 sind die Preise vielleicht knapp um 30% nominal angestiegen und die Löhne ein bisschen weniger. Die Löhne haben halt ungefähr mitgehalten, aber es gab halt kein Wachstum im Grunde genommen, ne? Also die Löhne sind gerade mal so angestiegen wie die Preise. Und wenn man sich spezifische Komponenten da anschaut, zum Beispiel Nahrungsmittel, dann sind die eigentlich sehr viel höher angestiegen als die Löhne. Und das sind ja genau die Sachen, die erstens jeder täglich draufschaut. Ja, also wir gehen jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag zum Bäcker, wir gehen in den Supermarkt. Das sind genau die Preise, die uns sensibel machen, weil wir uns ja halt andere Preise nicht so oft anschauen. Unsere Preise fürs Telefon, fürs Mobilnetz oder andere Sachen, die ändern sich ja vielleicht nur einmal im Jahr. Aber das sind die Preise, die wir uns täglich anschauen. Und das sind auch die Preise, wo Haushalte mit niedrigen Löhnen, die dann am meisten wirklich darunter leiden. Ne? Das ist
Genau,
ja
das sind die
ganz
Blöcke,
klar.
genau, das sind die größten Blöcke, die ja natürlich einen Großteil unserer Einkommen verlangen. Ja, es ist jetzt vielleicht nicht die private Heizungsrechnung oder die Stromrechnung, ob die jetzt um 5 Euro steigt oder nicht, ist natürlich auch prozentual gesehen eine erhebliche Steigerung, aber trifft uns nicht in Mark, weil die absolute Zahl natürlich relativ klein ist im Verhältnis zu Nahrungspreisen zum Beispiel. Also wenn du jetzt mal überlegst, du gibst 1.000 Euro für Nahrung aus, im Monat oder 800 und was du dafür vor 5 Jahren bekommen hast und was du wahrscheinlich in 5 Jahren noch dafür bekommen wirst, ist halt ein himmelweiter Unterschied.
Genau. Und das ist natürlich sehr problematisch. Das ist genau das, was den Konsum in Deutschland sehr belastet hat in den letzten paar Jahren.
Frage wäre ja auch, woher nehmen? Ne? Also wenn ich jetzt mal die Deutschen, wir haben ja über das Interessante in Deutschland ist ja, man denkt ja immer, Deutschland ist ein Land der Konzerne. Es gibt in Deutschland über 3,2 Millionen Gewerbetreibende und Unternehmen, die im Durchschnitt 6 bis 9 Mitarbeiter haben. Wir haben aber ich glaube, eine fünfstellige Anzahl von Unternehmen, die Tausende von Mitarbeitern haben. Also wirklich, Verhältnis ist ein Ungleichgewicht. Aber man denkt ja immer, wir wären an das Land der ganz, ganz Großen. Ne? So ein VW ist da drin und so ein SAP und ein Bayer und wie die alle heißen. Aber wir haben halt Millionen von Unternehmen, die 2, 3, 5, 6 Mitarbeiter haben. Und das trifft natürlich, wenn du nicht am Aktienmarkt bist, und die deine Energiepreise, so ich sag mal so Kunststoffherstellung, ne? Wenn die Strompreise hochgehen, Energiekosten hochgehen, die Marge wird kleiner. Das heißt, der Unternehmer hat weniger zur Verfügung, um sie dir und mir zu geben als Mitarbeiter. Gleichzeitig sind wir aber auf den Job angewiesen. Und das geht ja nicht nur dem so, sondern auch den anderen so. Das heißt, wir müssten entweder da raus oder wir müssen uns damit abfinden. Also das System und diesen Kreislauf zu verstehen, ist, glaube ich, in Deutschland ein Phänomen, bei dem ich behaupte, wir meckern zu viel, ohne diesen Kreislauf zu verstehen und zu kennen. Würdest du mir beipflichten und würdest du den Vergleich, wenn du den zu England machst, sagen, nee, ist eigentlich überall auf der Welt so oder ist in England vielleicht anders, dass die Leute das auch verstehen, woran das liegt? Weil euer Arbeitsmarkt ist ja auch regional anders aufgeteilt, als man vermutet. Ja, ihr seid ja, ich sag mal, im Norden sehr viel industrieller unterwegs als im Kern London. Da ist ja natürlich sehr viel Dienstleistung, Beratung, Bank und so weiter. Aber England hat ja auch einen sehr harten, echten Labor Market. Ich sag mal, Blue Collar ist natürlich im Norden sehr stark vertreten und Lebensqualität, weiß ich nicht, ne, wie die da so ist und wie die Kaufkraft da so ist.
Ja, also in England haben wir da regional auch sehr große Unterschiede, die in den letzten Jahrzehnten im Grunde genommen wirklich auch, die auch in den letzten Jahrzehnten extrem stark angestiegen sind. Ja, also England hat auch noch etwas Industrie, genau wie Deutschland. Das ist genau wie du meintest, ist das eher hier im Norden von England und in den Midlands, also das ist die Region um Birmingham, also so ungefähr 2, 2,5 Stunden von im Norden von England. Das war mal der industrielle Kern. Da im Grunde genommen hat da auch die industrielle Revolution gestartet. Ja, also hier ist noch auch noch ein bisschen Industrie, aber im Grunde genommen hat England mehr Industrie auch verloren als in den letzten Jahrzehnten, sehr viel mehr als Länder jetzt wie Deutschland oder Österreich. Ja, also ich glaube, wenn man sich die Beschäftigungsquote anschaut, dann arbeiten vielleicht irgendwie 20%, vielleicht 15 oder 20% aller in Deutschland arbeiten irgendwie noch in der Industrie, und in England ist es wirklich deutlich niedriger, vielleicht knapp 10%, ja. London ist natürlich wirklich Dienstleistungen, alles, ist wirklich der Kern der englischen Wirtschaft, und wirklich das ist im Großen und Ganzen Dienstleistungen. Also sozusagen diese Region, wie die Wirtschaft hier in England aufgebaut ist, ist schon sehr, sehr unterschiedlich als in Deutschland, mit diesem einen riesigen Ballungszentrum London, wo wirklich ein Großteil der Wirtschaftskraft erarbeitet wird im Dienstleistungssektor, wohingegen wir in Deutschland ja eigentlich sehr viel polyzentrischer sind. Ja, also wir haben viele Städte, die ein paar hunderttausend Einwohner haben, viele Städte im Süden von Deutschland, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, wo wir hier und dort große Konzerne haben, auch noch Industrie. Und ich glaube, dieses Polyzentrische ist schon eigentlich auch noch ein großer Vorteil.
Ja, finde ich auch. Also ich mag das sehr. Also London ist halt mit City of London und London natürlich auch nochmal was ganz anderes. Da muss man auch mal die Historie verstehen, warum das alles so ist. Aber da haben wir schon echt Glück, wie du sagst, mit Süddeutschland, mit den Automobilherstellern, Hightech. Wir haben das Ruhrgebiet, was ein sehr großer Wirtschaftsstandort ist. Hamburg mit seinen Eigenarten. Berlin mit dem Techs und Startup-Ökosystem. Das ist schon ausgewogener, sagen wir es mal so, auch wenn das Bild natürlich jetzt nicht mehr so schön ist. Aber wenn man sich Deutschland mal ansieht, Deutschland ist ja im Vergleich zu, du hast es vor ein paar Wochen mal gesagt, wir haben im Vergleich zu allen anderen Ländern eigentlich seit 2020 gar kein BIP-Wachstum mehr gehabt. Also die USA, klar, immer weit vorne. Japan, China, sogar Japan, sogar UK hat ein größeres Wachstum, Australien, Spanien, also nicht nur seit Pedro Sanchez bei mir wieder mal ganz, ganz vorne, die haben es auch geschafft, sich so ein bisschen zu reinventen. Aber wir haben es nicht geschafft. Trifft uns das, weil unser Businessmodell einfach hart getroffen ist und aufgestellt war, wie es war? Oder hat es andere Ursachen gehabt? Und was konnten wir nicht, was zum Beispiel an Spanien kann?
Ja, also ich würde sagen, da hat Deutschland, vielleicht habe ich da natürlich dadurch, dass ich so viele Jahre im Ausland jetzt gelebt habe, sehr viel Financial Times und Bloomberg lese, also auch sehr viel nicht deutsche Presse, habe ich da vielleicht eine andere Meinung. Vielleicht hat sich das in Deutschland jetzt aber auch ein bisschen geändert. Also wir haben 15 Jahre im Grunde genommen auf ein Businessmodell gesetzt, das schon jetzt aus langfristiger Sicht eigentlich nicht sehr gut ist. Ja, das eine war erstens, haben wir darauf gesetzt, dass wir unsere Atomkraftwerke runter abstellen und so viel billige Energie aus Russland beziehen wie nur möglich. Ja, also war jetzt natürlich mehr da mit dem Ukraine-Krieg und was da in Osteuropa passiert, dann ein riesiger Nachteil, dass wir so abhängig vom billigen russischen Gas waren, die deutsche Industrie. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir im Grunde genommen nach der Finanzkrise 10 Jahre drauf gesetzt haben, auf dieses Exportmodell gesetzt haben. Wir exportieren sehr viel mehr als dass wir importieren. Schon 10, 15 Jahre lang deutsche Produkte in den Rest der Welt. Aber was heißt das denn im Grunde genommen, wenn wir sehr viel mehr exportieren als importieren? Das heißt im Grunde genommen, dass unsere Nachfrage zu Hause eigentlich immer zu schwach war, ja. Also du musst aus volkswirtschaftlicher Sicht gar nicht, wenn du mehr exportierst als importierst, das heißt ja im Grunde genommen, dass du zu Hause eigentlich nicht genügend konsumierst.
Du hast
Und
die Käufer
das
nicht.
war, Entschuldigung?
Du hast die Käufer ja nicht.
Ja, genau. Und das haben wir halt im Grunde genommen, hatten wir ja auch nach der Finanzkrise jahrelang, haben wir darauf gesetzt, dass Löhne in Deutschland wirklich nur mittelmäßig ansteigen, die tariflichen Verträge und so. Da wurde immer drauf gesetzt, dass wir können das jetzt nicht zu weit hochschrauben, wir müssen kompetitiv bleiben und so weiter und so fort, wettbewerbsfähig bleiben. Und der Konsum in Deutschland selber hat aber jahrelang drunter gelitten und die Investitionen in Deutschland haben auch darunter gelitten, dass der deutsche Staat seit Jahrzehnten nicht genügend ausgegeben hat. Ja, also wenn man sich die deutsche Infrastruktur anschaut, wissen wir alle, dass es jetzt wirklich, dass wir so wirklich jetzt so ein bisschen am Ende sind. Also Deutsche Bahn, Autobahn, Energienetze, da wurde zu wenig gemacht. Und wenn man sich die volkswirtschaftlichen Daten anschaut, dann sieht man, dass jahrelang die Nettoinvestitionen negativ waren. Was heißt das? Das bedeutet, dass im Grunde genommen unsere Infrastruktur kaputt gegangen ist und wir es nicht geschafft haben, so viel zu investieren, dass wir es auf dem gleichen Stand belassen haben. Also, dass wir haben da gerade mal repariert, was nötig ist und mehr auch nicht, ne? Aber das ändert sich ja jetzt mit dem Sondervermögen, wo Hunderte von Milliarden sozusagen ja zur Seite gelegt wurden. In zwei riesige Töpfe, einmal die 500 Milliarden für Infrastruktur und erneuerbare Energien und so weiter und so fort und dann natürlich auch noch mal viele Milliarden für die Bundeswehr. Also jetzt haben wir plötzlich das Geld und werden das in den nächsten paar Jahren auch ausgeben. Das
Müssen.
Problem ist, müssen auf jeden Fall und das ist auch richtig. Das Problem, was ich hier sehe, ist, dass es leider ein bisschen zu spät ist und dass es uns jetzt auch sehr viel mehr kostet. Ne? Also wir hatten ja 2014 bis 2019 hatten wir eigentlich im Grunde genommen den Nullzins. Sogar für Deutschland war der Zins zum Teil sogar leicht negativ in manchen Jahren. Ja? Das heißt,
Wir
wir
haben Geld
konnten.
verdient mit
Der
Schulden.
deutsche Staat hätte sich eigentlich Geld verdienen können, mit Schulden aufzunehmen. Und jetzt zahlen wir 3% auf unsere Schulden. Ja, das ist ein riesiger Anstieg. Und das heißt, dass alles, was wir jetzt ausgeben, dass es uns das mehr kostet als vor 10 Jahren. Und der zweite Faktor war, dass vor 10 Jahren, 2015, wahrscheinlich der Arbeitsmarkt vielleicht nicht ganz so angespannt war, wie es das jetzt ist, jedenfalls in einigen Bereichen. Wir werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich einen riesigen Arbeitermangel bekommen, was qualifizierte Handwerker angeht, was Leute angeht, die im Bausektor arbeiten, im Bereich Infrastruktur, also all das, was wir jetzt aufbauen müssen. Und wenn wir jetzt da die Hunderte von Milliarden reinpumpen und es da aber einen riesigen Arbeitermangel geben wird, dann wird sich das natürlich auf die Löhne und Preise auch auswirken. Und das heißt, wir müssen da nicht nur über die Zinsen mehr zahlen, aber sozusagen, wir müssen dann da auch mehr ausgeben. Also das wäre vor 10 Jahren, wäre das alles billiger gewesen.
Du und der IMF, ihr geht ja von vorsichtig gesprochen, ne? Also ihr seht die Möglichkeit, so ist die richtige Formulierung, ihr seht die Möglichkeit, dass 2026 und 2027 und auch 2028 gute Jahre werden könnten. Unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Ich sehe das nicht so. Das ist, glaube ich, auch die einzige Unterscheidung, die wir beide haben. Ich glaube, das nächste Jahr wird deutlich schlechter als dieses. Es sei denn, wir kriegen eine Umsatzgeschwindigkeit auf die Straße, die ich noch nicht sehe. Aber jetzt zurück zu dem Sondervermögen. Erstens, nur für das Verständnis, wo kommt es her, das Vermögen? Zweitens, es erschließt sich mir nicht. Ja, es ist teurer und ja, wir werden mehr zahlen müssen. Aber ist es nicht Perlen vor die Säue, Dinge oder Geld in etwas reinzustecken, was sowieso nicht in der Geschwindigkeit umgesetzt werden kann, die ich bräuchte, weil ich die Leute nicht habe?
Jein, gute Fragen. Also wo kommt das Sondervermögen her? Also es ist Deutschland, es ist wieder alles kompliziert mit diesen verschiedenen Töpfen und 500 Milliarden hier und andere Milliarden da und dann gibt es noch den normalen Bundeshaushalt.
Das Wort ist ja
Aber
auch schön, ne? Also wir haben ja
schon
Sondervermögen, das Sondervermögen kam
genau.
ja im
Ja, mal wieder ein
Ukraine-Russland-Krieg.
schönes deutsches Wort erfunden für was vielleicht eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Der deutsche Staat nimmt sich Schulden auf
Danke.
und gibt das und der deutsche Staat nimmt sich Schulden auf und investiert in Infrastruktur. Das ist das, was passiert. Unsere Schuldenquote wird ansteigen, wir werden höhere Schulden haben und wir werden auf diese Schulden auch Zinsen zahlen müssen. Aber Schulden sind ja nicht unbedingt was Schlechtes. Ja? Jedes Unternehmen hat Schulden und nimmt sich Schulden auf, um in Sachen zu investieren. In anderen Ländern nehmen sich Leute Schulden auf, um sich ein Haus zu kaufen oder ein Auto zu kaufen. In Deutschland auch natürlich, vielleicht nicht ganz so viel wie in
Immer
Großbritannien
so ist
oder
die
in den
Subprime-Krise
USA.
entstanden, ja, also mit Schulden.
Das ist auch wieder richtig. Das liegt daran, dass die Standards da so stark gefallen sind, dass Leute, die eigentlich fast gar kein Einkommen hatten, sich auch ein Haus kaufen können. Das passiert ja nicht mehr. Also du gehst zur Bank, du musst beweisen, dass du erstens angestellt bist und im Grunde genommen die Schulden auch abbezahlen kannst. Das passiert natürlich vielleicht nicht immer. Leute verlieren auch ma manchmal ihren Job. Aber sich Schulden aufzunehmen, ist ja im Grunde genommen erstmal nichts Schlechtes. Sonst könnte sich niemand ein Haus leisten oder wirklich nur die Reichsten oder niemand könnte sich ein Auto kaufen, weil die meisten vielleicht doch nicht 20 oder 30.000 Euro auf dem Bankkonto haben, ne? Genauso kann sich der deutsche Staat auch Schulden aufnehmen. Das ist alles wunderbar. Und wenn wir das dann investieren in Infrastruktur und wir haben es ja auch wirklich nötig, dann ist das ja alles sehr gut. Die Frage ist ja zu diesem Zeitpunkt, wie schnell werden diese Ausgaben dann erstens investiert? Also dieser Topf besteht ja jetzt ja schon seit einem halben Jahr. Die ersten Gelder, die da in Infrastruktur und die Deutsche Bahn fließen werden, das dauert alles sehr, sehr lange. Also ich glaube, in diesem Jahr ist da noch nicht ganz so viel passiert. Die Bundeswehr hat schon was ziemlich was abbekommen und kauft kräftig deutsche
Know-how kaufen.
Rüstungsgüter.
Ja, also die ganze Bubble Defense, der geht es richtig gut. Also du
Ja,
kannst ja.
genau, dem Verteidigungssektor in Deutschland geht es gerade sehr gut. Und die suchen auch händeringend nach Leuten. Und in Infrastruktur ist jetzt noch nicht ganz so viel geflossen, aber das kommt alles jetzt nächstes Jahr. Und deswegen sagt der IM auch voraus, dass Deutschland gegebenenfalls nächstes Jahr bis zu 1% wachsen könnte, was nach 3 Jahren Stillstand, Rezession ja sehr wichtig
Ja,
wäre.
also
Die
nach den 3 Jahren ist es ganz so. Aber ganz kurz
genau.
nur, wir haben ja Rüstung, Banken und Versicherungen sind ungefähr mit 20 bis 40 Milliarden angesetzt, was ja immens ist. Du könntest heute der Bundeswehr Brötchen verkaufen, wenn du einen Backofen hast. Und das würden sie dir auch noch abkaufen, weil so sehr holen sie gerade alles rein. Alles gut, aktuelle Konflikte auf der Welt bedürfen solcher Sachen. Jetzt haben wir etwas mehr als 80 Milliarden Euro für Infrastruktur, Bau, Versorger, Mittelstand, Dienstleistungen, Gastronomie, Einzelhandel bereitgestellt. So, jetzt nehme ich mal den Einzelhandel und die Dienstleistung mal raus. Infrastruktur, ja, Straßen, Brücken, ach, was wir haben. Und möchte nochmal auf den Punkt der Workforce nochmal drauf rumreiten. Wir haben die Leute nicht. Wir haben das Geld, das wir investieren, wir haben die Leute nicht. Wir können die Leute nicht so schnell ausbilden, weil wir haben auch den demografischen Wandel. Jetzt nur, weil wir jetzt das Geld haben und sagen, wir würden ja mehr bezahlen, heißt es ja nicht, dass wir die Leute kriegen. Und auch wenn sie für mehr Geld kommen, fehlen sie ja dann wiederum woanders. Also die absolute Zahl unserer Workforce, die ändert sich ja nicht. Wir verschieben ja dann quasi nur die Workforce hin und her.
Ja, also natürlich ist es so, dass wir in Deutschland in manchen Sektoren schon einen Arbeitermangel haben. Aber wir sehen natürlich auch, dass in den letzten 2 Jahren, 3 Jahren, seit 2022 ist die Arbeitslosenquote oder die Arbeitslosenzahl in Deutschland ja um fast 500.000 angestiegen, nach den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Ja, also wir sind jetzt bei ungefähr 6,2% oder so Arbeitslosenquote. Wir sind mal von 5,3% vor 2 oder 3 Jahren gekommen. Also wir haben schon, Deutschland hat schon in den letzten 2 oder 3 Jahren ein paar hunderttausend Jobs verloren in der Industrie, in manchen Sektoren in der Privatwirtschaft. Also da sind schon auch Jobs verloren gegangen und die Arbeitslosenzahl ist angestiegen. Heißt das jetzt, dass diese Leute direkt vom ersten Tag auf den nächsten bereitstehen, um dann in einem anderen Sektor zu arbeiten? Vielleicht nicht, aber wir sehen natürlich auch zur Sekunde Automobilsektor in Deutschland geht's sehr schlecht. Die müssen Leute entlassen und manche davon gehen dann gerade in die Rüstungsindustrie, in den Verteidigungssektor, ne? Also ich denke schon, dass wir gerade mit diesen Hunderten oder mit diesen vielen Milliarden, die wir in Bau und Infrastruktur stecken, dass es dort zu einem Arbeitermangel kommen wird. Aber das wird ja auch Arbeitskräfte dann in diese Sektoren anziehen. Ja, also dort werden die Löhne werden ansteigen und es wird auch dann auch einen gewissen Fluss von einem Sektor, der nicht mehr so attraktiv ist, in einen anderen Sektor geben. Gegebenenfalls werden auch mehr Leute aus dem Ausland wiederkommen, nach Deutschland einwandern, um in Deutschland im Bausektor zu arbeiten. Die letzten 3 Jahre, wie gesagt, ging es der deutschen Wirtschaft eher schlecht. Dann, das heißt, dass eher historisch dann vielleicht eher weniger Leute aus Südeuropa kommen, um in Deutschland zu arbeiten. Gerade weil in Südeuropa, Spanien, die wachsen ja auch gerade sehr stark. Aber sobald die deutsche Wirtschaft wieder anspringt, die Löhne in manchen Sektoren anziehen werden, damit können wir ja dann auch wieder Leute anziehen. Also Arbeitermangel besteht schon, ja, ist eine Sorge für mich auch, aber ich würde das jetzt auch nicht, auch, ja, so ein
Nicht
bisschen,
dramatisieren.
nicht dramatisch, genau, das nicht dramatisieren. Sehr
Ja.
guter Punkt, ja.
Ja, verstehe ich. Mir erschließt das Konzept der Regierung noch nicht. Dafür sind wir beide jetzt nicht zuständig, aber wir haben einfach mitunter die höchsten Abgaben. Also was nützt mir das hohe Gehalt in Brutto? Also am Ende, klar, für den Staat mag es wichtig sein, wenn es deutsche Arbeitnehmer sind, die er bezahlt, ne, und dadurch dann wieder dann hintenrum wieder die Abgaben bekommt in das deutsche System, würde ich sagen, ja, ist jetzt nicht so schlecht. Ich sehe schon die Bildschlagzeile, deutsche Sondervermögen wird an Strabag bezahlt oder chinesisches Bauunternehmen profitiert von deutschem Sondervermögen. Die haben ja in der Pandemie gezeigt, dass man so ein Krankenhaus auch in 4 Wochen bauen kann, und so weiter und so weiter. Also da kommt noch so ein bisschen auf uns zu. Lohnsteigerung ist ein guter Stichpunkt. Wir haben jetzt die Mindestlohnerhöhung. Wir sind jetzt Mitte Dezember. Im Januar kommt sie jetzt schon wieder. Boah, ich bin von Anfang an, bin ich mit diesem Konzept des Mindestlohns, bin ich so ein bisschen zwiespältig unterwegs. Der Gedanke, der Geist dahinter, fair, brauchen wir nicht drüber diskutieren, glaube ich, ist alles gut, ne? Zum Schutz der Menschen gegen Ausbeutung und so weiter. Ist das für dich so ein zahnloser Tiger?
Ja, also Ökonomen sehen den Mindestlohn relativ kritisch, und ich erkläre das jetzt. Also ich will das ganz klar sagen. Ich möchte auch, dass Leute mit niedrigen Einkommen, dass es denen gut geht, dass es denen besser geht. Das ist sagen wir mal, aus einer Perspektive, wir wollen in einer fairen Gesellschaft leben, ist das für uns beide, ist das doch ganz klar.
Ja, brauchen wir nicht drüber reden.
Das Problem ist, dass, und das sehen wir hier gerade in Großbritannien, das ist vielen vielleicht gar nicht bewusst, aber Großbritannien hat jetzt eins der höchsten Mindestlöhne in global, weltweit. Wir
Wo
haben
liegt die
den
Mindestlohn?
Mindestlohn hier in Großbritannien relativ zum mittleren Einkommen, zum Medianeinkommen so stark angehoben, dass der jetzt bei knapp 70% des Medianeinkommens liegt, ja. Also
Okay.
das
Gib
ist
mal eine
ein,
Zahl, bitte.
also der Mindestlohn hier in Großbritannien liegt jetzt bei 12 Pfund, der wird auf 12,80 angehoben. Das wäre mal sowas wie knapp 14 Euro gewesen. Jetzt ist der Wechselkurs relativ schlecht, aber das wäre mal sowas wie 13,50 Euro, 14 Euro. Wer ist
Ja
das
gut,
ungefähr?
da
Ja.
werden wir ja gleich ziehen und dann ein Jahr später schon
Da
überholen.
werden wir als Deutschland gleichziehen, aber man muss auch sagen, Deutschland ist jetzt schon Großbritannien ist nicht ganz so reich wie Deutschland mehr. Also die Einkommen
Habt
in
ihr denn auch
Deutschland.
die Abgaben in der Höhe, die wir haben?
Ja, die haben wir in Großbritannien nicht ganz so stark wie in Deutschland, aber sind hier in den letzten Jahren auch stark angestiegen, weil der britische Staat die Steuern stark angehoben hat, ja.
Ja.
Und das große Problem, was Großbritannien hat, sagen wir mal 13, 14 Euro Mindestlohn für eine große Stadt wie London, wo die Löhne sehr, sehr hoch sind, überhaupt kein Problem. Wenn man in den Norden von England geht, dann sind die Einkommen da 30% niedriger. Und
Der
jeder
Mindestlohn ist in Relation zu
zweite, der
hoch.
Mindestlohn in Relation zum mittleren Einkommen ist einfach gewaltig. Ja, also 50% aller Menschen in Nord oder aller Arbeiter in Nordengland verdienen irgendwo zwischen 12 und 17 Pfund die Stunde. 50%. Das heißt, dieser riesige Anstieg des Mindestlohns hat dazu geführt, dass die Lohnkosten für Pubs, für Restaurants, für kleine Unternehmen englandweit, auch in Regionen, denen es wirklich nicht gut geht, die sind einfach massiv angestiegen. Und was machen Unternehmen, wenn die Lohnkosten steigen, 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 aber du im Grunde genommen keine größeren Einnahmen hast? Ja gut, dann gibt es nur eine Sache. Du entweder entlässt Mitarbeiter. Du sagst manchen Mitarbeitern, ihr könnt jetzt nur noch 6 Stunden am Tag arbeiten. Vorher habt ihr 10 Stunden am Tag gearbeitet oder was auch immer. Du stellst nicht mehr ein. Du machst andere Sachen, um deine Kosten irgendwie zu drücken. Und wir sehen hier in Großbritannien, dass in den letzten Jahr 160.000 Jobs verloren gegangen sind. Das war jetzt nicht nur der Mindestlohn. Aber der Mindestlohn hat sicherlich dazu beigetragen und er hat auch die Inflation stark angehoben, weil diese höheren Löhne dann sich auf die Preise ausgewirkt haben. Ja, also wenn ein Restaurant sieht, wir müssen die Löhne jedes Jahr um 10% anheben, was tatsächlich fast passiert ist, dann müssen die auch mit den Preisen anziehen. Pubs und so weiter. Und Deutschland, wir haben ja auch große regionale Unterschiede. Ja, wenn wir jetzt sagen, an Bayern vergleichen mit Mecklenburg-Vorpommern oder Ostdeutschland, dann ist es halt wirklich noch eine Tatsache, dass die ostdeutschen Bundesländer nicht so reich sind wie Westdeutschland historisch natürlich. Es hat sich sehr stark angepasst in den letzten 20, 30 Jahren, aber wir sind noch nicht auf Parität. Und dass manche Restaurants oder was auch immer in Ostdeutschland sich das vielleicht gegebenenfalls nicht leisten können. In München, klar, kannst du die 13, 14 Euro oder wir gehen ja Januar 2027 auf 14,60 Euro, kannst du die fast 15 Euro vielleicht bezahlen in München oder Hamburg. Aber wird das in Ostdeutschland der Fall sein? Weiß ich nicht. Und es wird sicherlich manche Unternehmen, kleinste Unternehmen dort betreffen.
Ja, also das sehe ich auch kritisch. Wie gesagt, ich bin im Geiste, bin ich beim Mindestlohn. Alle sollen vernünftiges Geld verdienen, um sich, ihre Familien durch den Monat zu bringen, sich was leisten zu können. Also menschenwürdiges Leben zu leben, alles gut.
Ja.
Ich finde, es ist halt falsch konzipiert. Also das, was du sagst, dieser Effekt, einfach den Median zu nehmen, ja, und dann fährst du 2, 3 Stunden in den Norden und dann ist es ja im Verhältnis gar nicht mehr Median, dann ist es ja schon im oberen Dreiviertel dabei.
Genau.
Ja, seit Jahren bin ich ein Freund davon, die Abgaben für Mindestlohnempfänger drastisch zu kürzen, weil diese Spirale, wenn der Mindestlohn steigt, steigen automatisch die Preise, wie du es gerade erklärt hast, ne? Der Gastronom muss die Preise erhöhen und so weiter. Der lässt sich nicht aufhalten, indem wir den Mindestlohn immer weiter erhöhen.
Nein,
Und
gar nicht.
es gibt dieses Jahr zum ersten Mal sehr laut aus der Gastronomiebranche den Ruf zu sagen, dann stellen wir halt nicht mehr ein. Und
Ja, und
viele Restaurants und Kneipen und so haben ja auch ihr Konzept geändert. Das muss man ja mal anerkennen sagen, dass sie sagen, du kriegst den Burger jetzt nicht morgens von 9 bis 24 Uhr, sondern unser Laden hat jetzt nur noch von 13 bis 18 Uhr auf.
Naja,
So, ne?
und
Und wie du es sagst, ich darf mir ja aussuchen, wie lange ich, welche Stunden ich auf den Arbeitsvertrag schreibe. Und wenn ich dich nach Stunden bezahle und ich schreibe drauf 5 Stunden, dann bist du noch angestellt, aber dann hast du nichts mehr von diesem hohen Mindestlohn, weil du auf 8 oder 10 Stunden plus Trinkgeld angewiesen bist. Und das ist ja nicht nur beim Gastronomen so, es ist beim Friseur so, es ist in der Eventbranche so, es ist bei vielen, ich glaube, der Dekra-Arbeitsmarktreport hat es ja gezeigt, den größten Fachkräftemangel haben wir in Deutschland nicht in der IT, sondern in dem Bereich der ungelernten Produktionshilfe. Und auch die sind ja, wollen ja auch ein menschenwürdiges Leben. Und wir haben so viele Menschen, die einfach sagen, nein, für das Geld will ich das nicht machen. Ja, und dann steht so eine Produktion mal still. Und die zieht sich natürlich über das ganze Ökosystem durch, Zulieferindustrie, Verpackung, Anlagenbetreuung, Anlagenbau und so weiter. Also da vorne wird der Fehler gemacht und zieht sich hintenrum komplett über alles. Und dann kommt ja noch erschwerend hinzu, wir reden so oft über den demografischen Wandel. Das ist so abstrakt für uns als Gesellschaft. Wir wissen, wir werden alle älter und die absolute Zahl der jungen Menschen nimmt ab. Aber nur mal, um zu sagen, in welcher Relation das ist. Das ist, du hast es ja auch in deinen Slides gehabt, in 25, also dieses Jahr noch, ist die Kurve relativ langsam abgeflacht. Ab 25 beschleunigt sich das. Das heißt, wir haben jetzt noch über 50 Millionen Menschen im Alter zwischen 15 und 64. In 2032 ungefähr werden wir unter die Marke von 50 Millionen fallen und in 2050 werden wir unter die Marke von 45 Millionen fallen, von den relativ Jüngeren. Die Zahl der plus 65-Jährigen, die liegt dieses Jahr bei roundabout 20 Millionen und steigt in den nächsten 5 bis 15 Jahren rapide an auf teilweise 27, 28 Millionen. Das heißt, diese Schere führt immer weiter zusammen, also diese beiden Schenkel des Winkels führen immer weiter zusammen. Und wenn man sich das mal vorstellt, wir haben den Mindestlohn, wir haben ein Sondervermögen, was ja jetzt auch ein paar Jahre braucht, um seine volle Wirkung zu entfalten. Wir haben das Leben, das passiert, ja, der demografische Wandel, der ist halt da, der weitet sich aus. Und gleichzeitig haben wir natürlich das Thema der Performance und der Businessmodelländerungen, weil ich will das gar nicht geopolitisch so sagen, aber die Rolle von Deutschland verliert auch an Relevanz gerade, ne, weil einfach die Big Player gerade richtig big sind. Wenn wir uns den chinesischen Automarkt gerade mal anschauen, also er ist gar nicht mehr auf uns angewiesen. Amerikaner machen auch einfach an uns vorbei, ja. Afrika ist heftig im Kommen. Und jetzt gibt es ja seit, ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast, das Wettrennen um das Weltall. Also wir haben jetzt, Deutschland hat vorletzte Woche 20, 21 Milliarden bereitgestellt für den Weltraum. Also auch nochmal was ganz, ganz anderes. Und am Ende trifft es Karl-Heinz Mayer und Gertrude Müller hier, die dann sagen, was denn mit mir? Ich weiß gar nicht, ob wir als Gesellschaft das immer begreifen, in welcher Situation wir sind. Gleichzeitig auch die Chancen erkennen, was wir daraus machen können. Und das wäre meine Frage an dich. Was ist so die Chance, die Deutschland hat und nutzen muss, um zu sagen, ich drehe das Rad nochmal um. Weil die Chancen gibt es ja.
Ja, okay. Demografischer Wandel, ganz kurz. Das wird natürlich für Deutschland ein Riesenthema sein in den nächsten paar Jahren. Wir haben diese sehr, sehr starken Geburten, starken Jahrgänge der Babyboomer, die bis 2030 sozusagen in die Rente gehen. Das wird in den nächsten paar Jahren werden das knapp, ich glaube 2030 knapp 700.000 sein, die aus dem Arbeitsmarkt gegebenenfalls aussteigen. Und gut, wir haben nicht so viele jüngere Menschen, die da im Grunde genommen
Das sind mal alle
dazukommen
Menschen,
und
das
in
sind
die.
ungefähr alle Menschen in Baden-Württemberg, die in der Automobilindustrie oder bei Zulieferern oder bei den erweiterten Zulieferern
Ja,
arbeiten. Also das muss man sich mal
genau.
vorstellen. Baden-Württemberg
Ja.
hat von jetzt auf gleich niemanden mehr, der in der Autoindustrie arbeitet.
Ja. Also das wird für Deutschland ein großes Thema sein. Diese Prognosen, die demografischen Prognosen, da liegt natürlich auch eine gewisse Unsicherheit dahinter. Ja, also wenn man sich die Prognosen von 1995 oder so anschaut, also die Prognosen, die vor 25 Jahren gemacht wurden, dann wäre Deutschland jetzt bei knapp vielleicht 76 Millionen Einwohnern. Aber wo sind wir tatsächlich? Wir sind bei 82 Millionen Einwohnern. Und warum ist das der Fall? Weil wir ja in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich eine sehr, sehr hohe Netto-Migration hatten. Wir hatten sehr viel Einwanderung nach Deutschland und Deutschland ist eigentlich ganz klar eigentlich ein Einwanderungsland geworden. Und genau, also.
Bräuchten wir nicht noch mehr, um dieses Rad rumzudrehen?
Politisch denke ich, ist das nicht ganz so einfach.
Unmöglich gerade.
Ja, unmöglich gerade. Ich denke nicht, dass wenn wir es im Grunde genommen auf dem Niveau halten, wie es das die letzten paar Jahre waren oder vielleicht ein bisschen darunter, aber solange wir weiterhin positive Nettomigration haben, dann können wir diesen Bevölkerungsverlust eigentlich zum Teil kompensieren. Also
Ja, ich
das ist
glaube.
das. Das, ich denke, dass das schon möglich ist. Ich habe da eher die Sorge, dass das irgendwann politisch nicht mehr gewollt ist. Weil wir diesen Trend, den sehen wir ja nicht nur in Deutschland, sondern ich sehe ihn hier auch in Großbritannien und in anderen Ländern.
Ich glaube, was wir auch verpennt haben, um das Thema demografischen Wandel abzuschließen, ist, es dauert einfach unfassbar lange in Deutschland, für Migranten in den Arbeitsmarkt einzutreten. Und das ist halt ein politisches Versäumnis. Wenn wir das schaffen würden,
Ja.
die Leute, also ich will es gar nicht salopp sagen, aber wenn du dafür sorgen kannst, dass Menschen sofort einen Sinn, einen Purpose haben, und der ist halt nun mal arbeiten, um für seine Familie ein Leben zu schaffen. Ja, es geht wir sind jetzt nicht bei den Feel-Good-Managern, aber wenn wir es schaffen würden, Migranten schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren und ihnen quasi zu sagen, hier, das hast du jetzt selber in der Hand, dann glaube ich auch, erstens sind die politischen Spannungen auch erstmal relativ schnell weg, weil die Leute haben auch dann keine Zeit, sich darum zu kümmern. Wir würden sehr viele politische Themen, die gerade bei Bild und in welchen anderen Blättern behandelt werden, glaube ich, damit erschlagen. Weil wir sagen, das ist ein echter Wertbeitrag, den Menschen leisten. Und eine Sache, und dann bitte deine Ausführungen möchte ich da weiterhören. Wir haben es geschafft, von den Zuwanderern aus 2015, ich habe mir die Zahlen nochmal abgedatet, sind ungefähr 70% in Vollbeschäftigung, in sozialversicherungspflichtigen Jobs drin. Jetzt erst. Warum 70%? Da sind viele Kinder dabei, da sind viele Frauen dabei, da sind auch viele Ältere dabei und so weiter. 70% finde ich schon, ist sehr viel. Das hat teilweise 5, 6, 7 Jahre gedauert, bis diese Menschen den Job kriegen konnten. Und es ist nicht so, dass wir immer nur Ärzte brauchen und so weiter, wie es die eine oder andere Partei sagt. Aber, und jetzt kommt die Krux, von den 70%, die in Vollzeitbeschäftigung sind, verdienen über 80% fast ein Drittel weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen, die denselben Job im selben Unternehmen machen, weil sie Migranten sind. Das heißt, da wird die Situation ausgenutzt vom Unternehmen, zu sagen, ja, du bist ja nur ein Syrer, ja, oder für den Afghanen zahle ich mal weniger. Das kann man gerne für sich selber machen. Ich will da nicht die Moralkeule schwingen. Aber wir brauchen zu lange, um die Leute reinzukriegen, und dann bezahlen wir sie noch weniger und erwarten aber dann, dass die Leute trotzdem begeistert sind. Das wird so nicht funktionieren. Ne? Umgekehrt, ich bin bei dir, wenn wir bei der Zuwanderung bleiben, wie sie so ist, bei den Quoten. schnellere Integrationsprozesse in den Arbeitsmarkt schaffen und es gibt halt nicht, du musst halt nicht überall C1 Deutsch sprechen, das ist Fakt, dann würden wir es auch schaffen, dass die politischen Spannungen sich gelöst haben. Das wollte ich noch ganz kurz nochmal
Ja, das
anmerken.
ist, ja, genau. Also, wie gesagt, das ist ja nach 10 Jahren ist das eigentlich ein großer Erfolg, dass wir so viele von dieser Flüchtlingswelle integriert haben. Aber natürlich, sprachliche Barrieren, institutionelle Barrieren, der deutsche Arbeitsmarkt ist einfach extrem rigide. Das sind Sachen, wo die Bundesregierung wirklich, sehr viel mehr tun müsste. Unternehmen müssten eigentlich da im Grunde genommen auch mehr tun, weil es ist aus unserer Sicht, aus deutscher Sicht müssen wir diese Leute so schnell in den Arbeitsmarkt bringen, wie nur möglich. Das ist ja für den Steuerzahler gut, für uns alle gut, für Unternehmen gut. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Also für den Steuerzahler, für die Kasse ist
Ja.
es gut und auch für die Rente ist es gut, weil du einfach mehr
Genau.
Beitragszahler hast. Also das muss man sich mal begreifen.
Und für die Leute, die kommen, die selber kommen, die wollen, der wenigste will irgendwo rumsitzen und nichts
Nichts
machen,
machen. Ist so.
sondern Leute wollen ein gutes Leben führen, Leute wollen einen Job haben, Leute wollen sich Sachen leisten können. Das will jeder von uns und das wollen auch die Leute, die hier in Deutschland ankommen.
Das
Das ist
ist so.
ganz klar so, ja.
Also das ist tatsächlich so. Also da kommt
Ja.
hier keiner, weil wir ein tolles Sozialsystem haben. Und du, ich meine, klar kriegst du ein bisschen Geld, aber damit kommst du ja nicht weit. Aber wenn ich heute Anhänger von einer bestimmten politischen Gesinnung wäre, ich würde mir wünschen, dass noch mehr kommen, aber schnell integriert werden in den Arbeitsmarkt, damit die wenigstens die Rente bezahlen. Weil die wir hier sind, wir werden es alleine nicht schaffen. Ja, wir müssen halt noch mehr Nettobeitragszahler rein in das Rentensystem, damit wenigstens meine Rente sicher ist. Also ich kann nur die Daumen drücken, dass vernünftige Leute hinkommen, die 20 Jahre jünger sind als ich und gerne in gut bezahlten Jobs viele Überstunden machen. Das ist halt so der einfachste kleingeistige Gedanke, den man haben müsste eigentlich. Und dann würde man auch das Thema Migration anders betrachten. Aber wie gesagt, politische Spannungen verstehe ich da natürlich auch, dass es gehören immer beide Seiten dazu. Ich versuche es mal nicht komplex zu machen. Ich habe aber unfassbar viele Fragen. Du hast ganz am Anfang über die Sparquote gesprochen in Deutschland. Und Merz hatte doch mal gesagt, dass auf deutschen Konten über 2 Billionen Euro Geld liegen. Ich hab so ein Problem damit, meinen Kindern zu erklären. Also ich kann meinen Kindern Geldpolitik erklären und sparen und so weiter und so weiter. Wenn ich bei den gesamtwirtschaftlichen Sachen bin, dann habe ich ein Problem dabei, wenn ich sage, wir haben in der Pandemie sehr viel Geld zurückgehalten. Wir konnten aber auch gar nicht so viel Geld ausgeben, weil wir gar nicht raus durften und konnten und so weiter. Und vieles war ja, also wir haben ja noch nicht mal Nudeln und Klopapier gehabt, eine Zeit lang in Deutschland. Was hältst du von so abstrakten Gedanken, dass der Staat einfach mal hingeht und seine Bürger nicht gleich behandelt? Dass der Staat zum Beispiel sagt, einkommensschwache Personen zahlen minimale Abgaben, damit sie mehr Geld zur Verfügung haben, damit der Konsum angekurbelt wird. Oder wenn eine Familie, das ist so ein ganz abstrakter Gedanke, wenn eine Familie mit, ich sag mal, 3.000 Euro Nettoeinkommen X% von diesem Geld ausgibt, dann belohnt der Staat das irgendwie mit, keine Ahnung, auf der anderen Seite mit Subventionen oder. Dass man sagt, ich versuche, den Konsum aufrechtzuerhalten und die Sparquote niedrig zu halten, damit halt auch die innere Wirtschaft läuft, damit wir halt auch die Transformation des Businessmodells schaffen. Gibt es solche Szenarien und solche Spielereien in deiner Welt?
Ja, gut, also ich meine, wir haben ja eigentlich ein progressives Steuersystem, wo Leute, die mit niedrigeren Einkommen weniger Steuern bezahlen als Leute mit einem höheren Einkommen, ne? Das ist ja ganz klar. Das könnte man, ja, das könnte
Optimieren.
man auf jeden Fall optimieren, das ist ganz klar so. Ich würde sagen, dass ein großes Problem, die zwei großen Probleme, die Deutschland hat, sind A, einmal auf der einen Seite Lohnnebenkosten. Also wenn du jemanden einstellst, Unternehmen, die du in Deutschland einstellen, jemanden und irgendjemanden einen Lohn zahlen von 30.000, 40.000 Euro, wie viel das ein Unternehmen dann noch kostet an Lohnnebenkosten dazu, das geht über keine Kuhhaut. Und da sind wir international oder europaweit liegen wir da natürlich sehr, sehr weit vorne. Und das ist natürlich schon eine Barriere, um Leute einzustellen. Zum Thema Konsum zurück, wie kann man den Konsum antreiben zur Sekunde? Schwierig. Also ich wäre eigentlich eher nicht für, wie du das jetzt meintest, Subventionen irgendwie. Kann man machen. Also man kann wie in den USA, da haben während der Krise, haben die ja alle so einen Stimulus-Check in der Post gekriegt, ne? Jeder Amerikaner hat 2000 Dollar einfach von der Regierung bekommen und die hat er da einfach auch ausgegeben, ne? Also sowas könnte man ganz klar machen, wenn man denkt, dass der Konsum in Deutschland einfach viel zu niedrig ist und wir den antreiben müssten, könnte man so sehen, könnte man den Bürgern einfach pauschal einen Tausender, 1000 Euro überweisen und schauen, was damit passiert. Würden die Deutschen das ausgeben, packen sie es aufs Sparkonto. Wenn sie es aufs Sparkonto packen, dann ist der Effekt natürlich eher verpufft. Aber es
Richtig.
gibt wahrscheinlich auch relativ viele, die das ausgeben würden.
Das stimmt, das stimmt.
Was man vielleicht eher machen sollte, weil wir gerade so viele Schulden sowieso ausgeben, aufnehmen wegen Infrastruktur, Sondervermögen und so. Ich glaube, man sollte vielleicht irgendwie versuchen, Unternehmen zum Teil zu entlasten. Das wäre, glaube ich, eine große Maßnahme, die wirklich eigentlich sehr wichtig wäre für den Wirtschaftsstandort. Und dann, gut, Haushalte mit niedrigen Einkommen könnte man gegebenenfalls steuerlich auch entlasten, ne? Das hatte die Regierung Merz, hatte das, glaube ich, auch so angesehen, dass das vielleicht in den nächsten Jahren passieren wird. Aber ich glaube, da ist eher noch zu wenig gekommen.
Ja.
Und wenn, dann sollte man das eher jetzt machen, als irgendwann in Januar 2027 oder was auch immer. Ne? Also wir sind jetzt noch in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Warum alles immer irgendwie 1 oder 2 Jahre
Ja, das, also ich glaube, das ist es halt, ne? Also wir rechnen ja auch in Zeithorizonten, ja, im Vergleich zu früher deutlich kürzere Horizonte, aber noch nicht so kurz, wie sie sein müssten. Mir kommt noch ein Thema in den Sinn, was ich in den letzten Wochen vermehrt in ausländischer Presse gelesen habe, gar nicht in deutscher. Es gab ja die Aussage von Bill Gates und Elon Musk, dass in einer Zukunft es eine sehr hohe Massenarbeitslosigkeit geben wird, weil KI sehr viel, Roboter und KI werden für uns Arbeiten erledigen. Wenn ich das jetzt als Aussage, ohne es jetzt zu erklären, annehme, dann müsste ich ja sagen, wofür machen wir den ganzen Bums hier gerade? Ja, wenn wir eh alle arbeitslos sind, dann stellt sich die Frage, dann müsste das ganze System, wie wir es ja kennen, implodieren, weil die eine KI macht eine Arbeit und die andere KI, vielleicht gibt es dann auch Tokens, die man sich dann hin und her schickt, ja, von KI zu KI oder Rechenleistung, aber mit Geld hat das dann nichts mehr zu tun. Ja, und wenn wir zu viel Roboter unsere menschlichen Tätigkeiten machen lassen, was ja auch normal ist. Der Mensch sucht ja immer den Weg der Abkürzung und sagt, lass die KI das mal schreiben und machen und produzieren. Siehst du solche Szenarien oder sagst du, ach komm, das sind einfach nur 2 Milliardäre, die hier so ein bisschen
Ja.
Werbung für ihre eigenen Spielzeuge machen?
Spannende Frage. Also ich glaube, unsere Wirtschaft und der Arbeitsmarkt wird sich schon stark verändern mit KI. Ich werde dazu auf meinem Blog Recruitonomics, das können Leute dann, werde ich im nächsten Jahr dazu bestimmt sehr viel mehr
Gibt's
schreiben.
später in den
Können
Show
wir
Notes?
verlinken. Die ich also Ganz pauschal gesehen, wenn Leute sagen, unsere Wirtschaft wird exponentiell wachsen, aber wir werden auf der anderen Seite Massenarbeitslosigkeit haben, das sehe ich halt nicht so, weil das kein stabiles Equilibrium ist, ne? Also wenn keiner mehr einen Job hat, dann kann keiner auch mehr Geld ausgeben, dann verlieren wir ja eigentlich eher an Wirtschaftskraft. Ich denke aber, dass sich ein Trend fortsetzen wird, den wir jetzt schon sehen. Also es wird sehr hochqualifizierte Desktop-Jobs geben, wo die Löhne weiterhin steigen. Das sind dann deine KI-Engineers und vielleicht qualifizierte Leute in der Finanzbranche, im Tech-Sektor, Leute, die für Unternehmen wie SAP, Nvidia, was auch immer, die ganzen Tech-Unternehmen arbeiten. Da wird es relativ viele geben, die mit KI produktiver werden und die auch höhere Löhne sehen werden. Ja, aber und dann sehen wir den ganzen Bereich Blue Collar, also qualifizierte handwerkliche Jobs, die nicht mit KI oder auch in der Gesundheitsbranche, im Gesundheitswesen, die nicht ersetzt werden können. Ja, also im Bausektor, all das, wo das Sondervermögen jetzt reingeht, da werden wir auch Arbeitermangel haben und steigende Löhne. Also das sind die beiden, wo ich für Mitarbeiter oder für keine großen Probleme in naher Zukunft sehe. Aber dann wird es einige Desktop-Jobs geben. Das sind gerade die ganzen Junior-Positionen im Bereich Consulting, aber auch so ein bisschen in der Finanzbranche. So sagen wir mal so mittelqualifizierte Jobs im Sales- und Customer Service-Bereich. Und da sehen wir schon, dass KI im Moment einen Einfluss hat und dass da die Anzahl der Vakanzen sehr stark geschrumpft ist und dass da auch schon einige Jobs wegfallen. Also so im mittleren White-Collar-Bereich denke ich schon, dass das in den nächsten paar Jahren einen Einfluss haben wird.
Das glaube ich auch, zumal die ersten Berichte das auch bestätigen, dass das zumindest die Big Four dieses Jahr die Gehälter nicht angehoben haben, was ja nun mal immer ein Indikator dafür ist, dass das Geschäft nicht läuft. Und auch bei dem Hiring von Juniors sehr, sehr destruktiv waren dieses Jahr. Aber finde ich spannend.
Genau. Also große Transformation. Also meine Prognose ist Blue Collar, läuft weiterhin gut. Hochqualifizierte White Collar, kein Problem. Und dann einige Desktop-Jobs. Also da sehe ich schon, dass da die KI einen großen Impact haben wird.
Ja. Und dann sage ich das, was ich immer jungen Menschen sage, die uns auch gerne zuhören. Also den Älteren sage ich es auch, aber auch den Jungen: Weiterbildung. Weiterbildung und Weiterentwicklung ist das A
Auf jeden
und O.
Fall.
Das habt ihr von euren Eltern gehört, das habt ihr selber tausendmal gesagt. Aber es ist halt das Ding. Jetzt ist wieder eine Zeit, in der es unfassbar viel zu lernen gibt. Also erinnern wir uns mal, vor 5 Jahren hieß es: Data Science is the most sexy job in the world. Dann vor 2 Jahren hieß es, Data Science ist tot, weil KI jetzt kommt. Und jetzt hat man festgestellt, oh, KI kann das gar nicht, weil die Story zu den Daten, die fehlt, das kann ein Mensch besser. Und jetzt sind aber genau die Leute gefragt, die wirklich gutes Storytelling auf mathematischen Modellen interpretieren können. Also man bleibt in seiner Bubble, man bleibt schon in seinem Wirkungskreis, aber es kristallisiert sich in sehr vielen Bereichen, das ist die größte Chance. In sehr vielen Bereichen kristallisiert sich heraus, welches Merkmal, welche Eigenschaften man einbringen kann, um den Job weiterhin gut zu machen. Klar, wenn man, wie du jetzt gerade sagst, also in diesem Mittelmanagement dann auch noch mittelmäßig arbeitet, dann ist es vorbei, ne? Dann hast du ja wirklich keine Chance mehr. Und ich finde es auch für ein Land wie Deutschland auch sehr gut, weil wir die Präzision immer hatten, handwerkliche, gewerbliche Arbeitskräfte, weil da waren wir eigentlich immer gut, ne? Ich habe am Wochenende noch ein
Jeden Fall.
Ich habe am Wochenende noch jemanden vom Sanitärdienst gebraucht, und die Rechnung habe ich sofort gekriegt. Da ist echt viel zu holen im Moment, was bei der Heizung und Sanitärbauern, Handwerkern angeht. Vielleicht auch mal wieder über Ausbildungsberufe vor dem Studium nachdenken und vielleicht mal 1, 2 Jahre Praxiserfahrung sammeln nach dem Studium, als dem Kind immer zu empfehlen, Akademiker zu werden. Kann man sich mal drüber nachdenken. Also es ist, ich finde, eine sehr interessante Zeit, die, egal wie düster sie sich anhört, auch unfassbar viele, viele Chancen bietet. Mein Lieber, ich glaube, für heute haben wir, glaube ich, einige Themen oder genug Themen abgerissen. Das schreit natürlich nach einer Fortsetzung. Das habe ich jetzt den letzten Gästen gesagt, aber ich habe in letzter Zeit festgestellt, ich habe halt fast, die letzten 5 Gäste waren Gäste. Da kannst du Mehrteiler machen. Ich freue mich, wenn wir im neuen Jahr weiterreden und gerne, gerne öfter reden. Ich gebe der Welt nochmal deine Daten mit in den Shownotes. Also jeder, der Julius nicht kennt, vernetzt euch mit ihm. Sehr, sehr angenehm, sehr schnell denkender Mensch. Wir verlinken in den Shownotes natürlich Profil und Blog. Könnt ihr euch mal antun. Das ist richtig interessant, was er da schreibt. Ich bin ja immer begeistert, wie du das sprachliche Niveau immer halten kannst. Ich finde das immer viel, viel viel interessanter, wie man komplexe Dinge so schön ausdrucken kann. Und immer den Vergleich auch mit England, das ist für mich halt auch immer ein guter Referenzpunkt. Vielleicht auch mal zu sehen, dass das Deutschland vielleicht nicht überall schlecht ist und manchmal tut es ja auch gut zu wissen, dass es anderen auch nicht viel besser geht.
Ja, wäre schön, wenn es allen gut geht, natürlich, ne?
Ja, das
Aber ja.
natürlich. Und auch recruitonomics.com werden wir natürlich verlinken. Ich sage dir an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du da warst, den Zuhörern. Hoffentlich hat es euch gefallen. Du darfst jetzt noch irgendwas sagen in die Welt, was die Welt deiner Meinung nach hören sollte. Und dann machen wir lautlos den Raum zu.
Okay, ja, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für heute. War super gut, super spannend. Komm nächstes Jahr gern wieder. Und ja, vielleicht als Deutsche nicht zu pessimistisch denken. Ich denke, dass Deutschland schon eine auch jetzt größere Stelle in Europa wieder einnehmen kann. Meine kleine jüngere Schwester ist Offizier bei der Bundeswehr, war jetzt gerade im Baltikum. Und diese Länder, die setzen wirklich jetzt auch auf Deutschland, dass wir da auch Präsenz zeigen. Und ich glaube, dass wir da jetzt auch Deutschland auch eine große Rolle spielen können. Und wir sollten ins nächste Jahr ein bisschen positiver gehen.